Ich will nicht mehr jeden Tag so lange am Schreibtisch sitzen und ich will auch nicht mehr jeden Tag dort sein müssen, wo mir jemand sagt, dass ich sein muss.
Willkommen im Career Club, dem Podcast über berufliche Entwicklung, mutige Entscheidungen und persönliche Wendepunkte. Ich bin Julia Carstens, Beraterin für berufliche Veränderung und Entwicklung. Im Career Club Podcast spreche ich mit Menschen, die ihren eigenen Weg gehen, manchmal geplant und oft überraschend. Wir reden über Sinn, Selbstbestimmung, Krisen, Neuanfänge und darüber, was es braucht, um den eigenen Platz im Berufsleben zu finden oder neu zu gestalten. Ob du selbst gerade etwas verändern willst oder einfach neugierig auf echte Geschichten und neue Perspektiven bist, hier bist du richtig. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Career Club Podcast. Heute spreche ich mit Dana Seertl. Dana hat bekannte Startups mit aufgebaut, einen erfolgreichen Meditationspodcast ins Leben gerufen, betreut heute Marketingprojekte und ist gleichzeitig eine gefragte Yogalehrerin und Holistic Coach bei Nike. Was mich an ihr beeindruckt, sie steht für Klarheit und Vielseitigkeit, ohne sich dabei selbst zu verlieren. In dieser Folge geht es um eine Frage, die viele von uns beschäftigt, aber kaum jemand laut stellt. Wie lebe ich mehrere berufliche Seiten, ohne mich zu zerreißen? Was passiert, wenn du nicht nur eine Rolle leben willst, sondern mehrere Facetten von dir gleichzeitig? Wir reden über Freiheit, Struktur, Zweifel und den Moment, in dem man merkt, ich darf alles sein, was ich bin. Dana, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich.
Dana, wie würdest du selber deinen beruflichen Werdegang beschreiben?
Meinen beruflichen Werdegang? Abwechslungsreich auf jeden Fall. Voll und intensiv und spannend.
Wie hat die Reise bei dir so begonnen?
Also oft, wenn mich Leute fragen, was so mein erster Job war, dann denke ich lustigerweise gar nicht an meinen ersten Job nach dem Studium, sondern ich denke irgendwie an meinen allerersten Job überhaupt und das war in der Gastronomie. Yeah. Und mein allererster Job war mit 13 oder sowas in der Eisdiele und da habe ich dann das Eis ausgegeben und ich fand, mir hat es vor allem Spaß gemacht. Und da war der Typ so, ach, also wenn die arbeiten will, warum nicht? Und dann hat er gemeint, gut, ich gehe jetzt einmal um den Block und ich lasse dich hier eine Stunde allein und wenn ich zurückkomme und der Laden steht noch, dann kannst du den Job haben. Und dann habe ich das gemacht und habe dann halt irgendwie ausgeschenkt und habe mir so meine ersten Euros verdient. Ich habe den Laden dann auch immer alleine zugemacht irgendwie und fand das halt total toll.
Ja, weil das einfach schon so viel auch Verantwortung ist irgendwie im Alter, ne? Genau. Und dass einem jemand so, ja, cool, dass du so früh gestartet hast und ich glaube, das hilft auf jeden Fall immer irgendwie für später auch und das ist so sehr prägend. Ich weiß noch, dass ich früher so Schlüsselanhänger im Lager sortiert habe. Ja. Ja, genau. Ja. So der erste Job, den vergisst man nicht.
Ich habe auch wirklich Gastrojobs bis in mein Studium hin rein gemacht.
Und wie ging es dann so nach der Schule, nach dem Abi für dich dann weiter? Bist du da direkt in den Job reingesprungen oder?
Also ich habe nach dem Abi erstmal mich in Hamburg beworben für den Bachelor an so einer privaten Uni. Ich hatte mir das irgendwie schon ein Jahr vorher überlegt, dass ich den machen will, den Bachelor.
In welchem Bereich war das?
Der hieß Mode- und Designmanagement an der AMD. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich genau diesen Bachelor machen wollte, aber mich hatte irgendwie das so die Mischung aus, sag mal, Lifestyle und Business interessiert, weil irgendwie war immer schon so eine kreative Spur in mir, so eine kreative Ader. Und gleichzeitig wollte ich aber was lernen, womit man auch dann irgendwann Geld verdienen kann. Also ich war noch nie, auch wenn mich das Künstlerische schon immer sehr interessiert hat, habe ich mich noch nie so desillusioniert, dass ich gedacht habe, okay, ich will jetzt nur Künstler sein und davon leben. Ja. Und ich kam jetzt auch nicht aus einem Elternhaus, wo die das einfach finanziert hätten und gesagt hätten, ja, so dümpel mal vor dich hin und zahlen immer alles. Ja. Meine Eltern haben mich unterstützt, aber im Rahmen, sag ich mal. Mhm. Ich habe immer gearbeitet. Und deshalb hat das meine Entscheidung natürlich mitgeprägt. Und dann bin ich nach Hamburg gegangen, ich habe einen Platz bekommen und war dann auch ziemlich happy, fand das Studium auch wirklich toll. Und direkt danach habe ich den Master dran gehängt, den MBA. Mhm. Das war dann an der HAW, also eine staatliche Uni, auch in Hamburg. Und genau, und da gab es dann, also dieser MBA war von der Otto-Gruppe finanziert oder gesponsert, unterstützt und man konnte dann recht einfach in den Konzern auch rein und Erfahrung sammeln.
Ja, und das war immer noch im gleichen Bereich?
Ja, das war ähnlich. Also es hat so aufeinander aufgebaut. Das erste, also der Bachelor war schon sehr so, viele von meinen Kommilitonen damals sind dann Einkäufer geworden oder sind oder auch in die Marketingrichtung gegangen, wie ich dann.
Ja.
Oder halt irgendwie so ihre eigenen Brands gegründet. Brandmanagement, auch so eine Sache, die viele gemacht haben, glaube ich. Und der MBA hat darauf aufgebaut. Das war so ein bisschen, okay, wenn man schon eine Idee hatte, was einen interessiert, dann konnte man da tiefer rein. Bei dem MBA war es dann, das hieß Multi-Channel Trade Management. 2011 war das ganze E-Commerce-Thema noch neu, relativ neu. Ich glaube, da hat Zalando gerade erst so angefangen. Und dann kamen natürlich ganz viele Jobs damit, ne? Also yeah. Wo das ganze Thema Internethandel anfing, so wie jetzt mit AI.
Ja.
Yeah. AI ist natürlich viel größer, aber diese ganzen neuen Jobs kamen und erstmal ging es darum, okay, wie früher war das alles stationär und offline und jetzt ist auf einmal alles online. Wie kann man Leute dafür ausbilden? Wie kann man die dafür vorbereiten? Und das fand ich spannend, weil ich wusste relativ früh und ich habe mich auch relativ früh dafür interessiert, dass dieser Wechsel so passiert. Also dass was wir früher irgendwie alle in offline gemacht haben, immer nur mussten rausgehen, um irgendwas einzukaufen, was ja auch schön ist oder schön war für viele, findet dann mehr und mehr online statt und immer mehr verlagert sich in das Internet. Und das hat mich aus irgendeinem Grund interessiert. Ich fand das spannend.
Weil es auch einfach was Neues wahrscheinlich
war. Genau, weil es was Neues war.
So eine neue Entwicklung.
Ja. Mhm. Und ich muss sagen, ich beobachte das jetzt gerade wieder bei mir mit dem AI-Thema, dass mich das wieder wahnsinnig interessiert und ich schon wieder so viel Zeit darin investiere, mich weiterzubilden.
Ja.
Also anscheinend habe ich da so ein Thema,
ja.
dass ich das brauche. Genau, und damals dann habe ich in der Otto-Gruppe auch gearbeitet im E-Commerce, im Einkauf. Mhm. Und ich fand das ganz spannend, weil dann konnte man mal sehen, wie so ein Konzern funktioniert, wie die Prozesse dort sind und so weiter und so fort. Und gleichzeitig, also die haben einem auch angeboten, dann Trainee zu werden,
ja.
wenn man dort Werkstudent war. Und es war ein super attraktives Angebot, ne, weil die haben gut bezahlt. Du hast quasi einen sicheren Job für immer, wenn du willst. Und mir war das aber so ein bisschen zu festgelegt. Also weil die haben dann von irgendwie 8 Jahresweg gesprochen und sonst was. Und ich dachte irgendwie so,
das war dir schon so zu lang.
Ja, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt 8 Jahre hier sehe,
ja.
sondern irgendwie war bei mir schon wieder der Drang da gewesen, was anderes zu sehen.
Okay.
Und was Neues zu sehen.
Und das hast du wahrscheinlich in dem Gespräch, als sie von diesen 8 Jahren gesprochen haben, dann immer schon gemerkt, ne? Hast du so, ja.
Da habe ich das ja. ein bisschen gemerkt, ja. Und ich fand auch meine Aufgaben dort day to day jetzt nicht so spannend, dass ich dachte, okay, ja. ich muss jetzt hier noch wahnsinnig viel Zeit verbringen.
Okay.
Und finde es oft halt in Konzernen ist alles halt so langsam und so träge, ne?
Und so kam dann der Sprung zu den Startups.
Genau, und dann dachte ich, okay, was ist denn nicht so langsam und so träge? Das komplette Gegenteil. Und bin dann nach Berlin oder habe mir halt in Berlin verschiedene Firmen rausgesucht, wo ich mich einfach beworben habe. Wirklich komplett random. Und ich habe die so ein bisschen danach ausgesucht, was mich einfach persönlich interessiert. Also irgendwelche Lifestyle-Brands, vielleicht irgendwelche Labels, die gerade am Aufsteigen sind. Total nach meinem persönlichen Geschmack.
Ja.
Und bin dann auf eins gestoßen, das hieß fab.com, das war so ein Online-Shop auch.
Ja.
Mit so Designer-Deals. Und das war damals auch irgendwie eine Zeit, in der das mehrere gemacht haben. Und die waren irgendwie
Coupon, so?
Ja, aber ein bisschen, oder? Also ein bisschen schöner und ein bisschen wertiger
okay.
vom Konzept. Mhm. Aber ja, ähnlich. Es gab dann halt so für limitierte Zeit, keine Ahnung, irgendwelche Designer-Möbel zu einem vergünstigten Preis. Ne, und dann hatte dann halt nicht von einer Brand alle Produkte, sondern immer nur so kleine Highlights.
Mhm.
Und dieser Shop war super im Kommen. Das war irgendwie, ich glaube, ich hatte den, damals gab es ein Magazin, das hieß Business Punk. Gibt es das noch?
Ja.
Mhm. Ja? Okay. Mhm. Ich glaube, ich hatte die da gesehen und habe das dann irgendwie recherchiert. Und dann habe ich mich da beworben und habe gesagt, hey, habt ihr Lust, eine Masterstudentin? Ich würde halt 1,5 Jahr bei euch arbeiten und 3 Monate Masterarbeit schreiben.
Ja.
Und in der Masterarbeitsschreibzeit würde ich halt nur wenig arbeiten können oder gar nicht. Aber ich wollte halt, dass die mir das durchfinanzieren. So, weil meine andere Option wäre halt einfach da zu bleiben, wo ich war, nämlich in der Otto-Gruppe und das dann dort zu machen.
Okay.
Mhm. Und dann habe ich das Glück gehabt, mit meiner damaligen Chefin dann irgendwie Kontakt zu haben, Christina Brauer. Die hat mich auch sehr geprägt, ganz tolle Frau. Und mit der habe ich mich von Anfang an super verstanden und irgendwie, ja, habe ich dann gesagt, okay, ich will das machen. Die hat mich dann begleitet auch in meiner Masterarbeit. Und so kam das dann. Und dann habe ich halt mit ihr, ich weiß noch, ich habe mit ihr telefoniert. Ich stand bei Otto im Konzernhaus in Hamburg. Wir hatten gesagt, okay, gut, in 3 Wochen fängst du an. Und dann war ich so, okay, jetzt muss ich irgendwie kündigen und umziehen. Innerhalb von 3 Wochen. Keine Ahnung wie, aber ich werde es irgendwie machen.
Und hast du dann auch so durchgezogen?
Ja, ich habe dann gekündigt. Ich glaube, es war sogar ein Zeitpunkt, wo das gut ging. Oder ich hatte nur einen Monat Kündigungsfrist oder sowas. I don't know. Also war ein Werkstudentenjob.
Ja.
Auf jeden Fall, das ging. Und dann bin ich einmal nach Berlin gefahren und habe mir so ein paar Wohnungen angeschaut. Mhm. Und habe dann eine zur Zwischenmiete mir gemietet. Bin dann wieder zurückgekommen, habe dann irgendwie meine 7 Sachen gepackt und dann bin ich halt rüber. Der Plan war zuerst mal nur für 6 Monate zu gehen.
Ja.
Und dann meine Masterarbeit wieder in Hamburg zu schreiben. Und ich kam dann in Berlin an und dann war das so, okay, new life. Also von Sonntag auf Montag irgendwie komplett neues Leben.
Und wie hast du das dann erlebt, so deinen ersten Startups-Job und dann auch die folgenden?
Ja, ich fand's wahnsinnig spannend. Also erstmal war es einfach eine ganz andere Art zu arbeiten als das, was ich vorher in dem Konzern kannte oder was ich irgendwie von der Gastronomie kannte oder anderen Jobs, die ich gemacht habe. Es war halt dieses, es war alles so ein bisschen crazy und wahnsinnig immer. Das heißt, es war alles immer sehr schnell, es musste immer alles gestern passieren, es musste immer so, alles war übergroß, alle Ziele, die es gab, waren immer sehr groß, so Umsatzsteigerungen oder sonstiges war dann nicht, okay, wir machen nächsten Monat 30% sind mehr, sondern wir machen 200% mehr. Und es waren alles immer so, dass es total wahnsinnig war.
Ja.
Und das fand ich einerseits total faszinierend. Aber natürlich auf Dauer ist das wahnsinnig stressig.
Ja, weil der Druck natürlich auch mal sehr, sehr, sehr hoch ist.
Ja, genau, weil du ständig dieses mehr, mehr, mehr erfüllen musst.
Ja.
Und ich hatte natürlich auch mitbekommen, wie es ist für die Gründer mit den Investoren und die Finanzierungsrunden und so weiter und so fort. Und da steckt wahnsinnig viel Druck da drin.
Ja.
Ich habe dann ja dort meinen Part beendet und dann habe ich bei Unique angefangen. Das ist eine Firma, mit die Kunstdrucke verkauft. Das haben 3 Personen gegründet. Eine davon ist Lea Lange. Und Lea hat damals mit mir auch bei Fab gearbeitet.
Mhm.
Und die hat mich dann in der Masterarbeitszeit gefragt, ob ich mit rüberkommen will oder ob ich Lust hätte, bei dort anzufangen. Und ich hatte so ein paar andere Optionen auch gehabt, aber fand das dann am besten.
Spannend.
Genau, fand es spannend und war dann dort 2 Jahre.
Ja.
Und die 2 Jahre waren auch super cool und super spannend. Es war wahnsinnig viel Wachstum, weil wir sind von 8 Leuten am Anfang auf 200 Leute gewachsen in den 2 Jahren. Und das war auch die Zeit, in der in Berlin super viele Startups so extrem schnell gewachsen sind.
Mhm.
Also ich weiß, ich bin jetzt gerade nicht mehr so aktiv in der Szene drin, aber ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade und von meinen Freunden, die in VC arbeiten, Venture Capital, weiß ich, dass das nicht mehr so krass ist gerade, das Wachstum. Ne?
Ja, weil es auch gerade mit den Investitionen und so
genau,
ist ja alles so.
Genau, dass das einfach so ein bisschen die Bremse drauf ist und damals war halt irgendwie ständig irgendwo Geld.
Ja, ja.
Und alle haben die ganze Zeit Geld bekommen. Und das war interessant, es war spannend. Es war aber auch für mich so ein bisschen ein guter Wake-up-Call, weil ich habe super viel gearbeitet. Ich weiß gar nicht, ich habe morgens um 9 angefangen und war nie vor 20 Uhr zu Hause.
Ja.
Also 9 bis 8 sind dann 11 Stunden.
Ja.
Mit irgendwie manchmal, wenn ich Glück habe, eine Stunde Pause. Und das halt 5 Tage die Woche oder am Wochenende auch.
Also auf Dauer kann ich mir vorstellen, super auslaugend auch einfach.
Sehr anstrengend. Und ich muss sagen, was mir so ein bisschen die Leidenschaft dafür genommen hat, war die fehlende Flexibilität. Und das war so eine Zeit, in der Remote-Arbeiten zum Beispiel einfach noch kein Ding war.
Ja.
Da war das eher so, okay, das macht man halt, wenn man eigentlich keinen Bock hat. Und ich hatte aber schon früh den Drang, zumindest 1 oder 2 Tage die Woche remote arbeiten zu können, weil ich meine Yoga-Praxis machen wollte. Und
das hat sich nebenbei so ein bisschen entwickelt,
genau,
also diese Liebe zu Yoga. Also du so angefangen, dass du einfach einmal die Woche ins Yoga-Studio oder?
Also mehr als das. Ich habe, bis ich 16 war, immer rhythmische Sportgymnastik gemacht.
Mhm.
Und das ist ein Wettkampfsport, auch ein olympischer Sport. Aber als ich 16 war, war für mich auch klar, ich will da drin keine Karriere machen. Und dieses intensive Training, was man da irgendwie hat, irgendwie 3-4 Mal die Woche, einfach 3 Stunden oder noch länger, war mir dann auch zu viel und ich wollte halt auch mal ein normales Leben führen, wie andere in meinem Alter.
Ja, klar.
So.
Klar, verständlich.
Und dann habe ich angefangen mit Yoga und das Yoga war halt ähnlich von den Körperhaltungen, irgendwie es war vieles, was ich schon kannte und dann kam aber diese philosophische Ebene dazu und das hat mich sehr interessiert, das hat mich von Anfang an sehr interessiert, weil es ging auf einmal nicht mehr um Vergleichen oder um nach außen irgendwas ausstrahlen oder performen, sondern es ging um die Erfahrung, die ich selbst in der Zeit habe.
Ja.
Und es hat mir irgendwie sehr viel gegeben. Und ich habe dann einfach angefangen, ich glaube, das machen ganz viele so, dass man halt zu so verschiedenen Yoga-Stilen geht, dass man Lehrer ausprobiert und sich so dadurch
guckt, was man mag, ne?
Testet.
Was
ja, genau.
Und, so liegt,
Und dann, als ich in Berlin war, hatte ich in der Zeit schon einfach viel, viel Yoga-Erfahrung gehabt und habe dann auch so ein Studio gefunden bei Viktor Thiele in Berlin. Das war so meine erste Anlaufstelle, bei dem ich mich sehr zu Hause gefühlt habe. Und dann ich sag mal, ein halbes Jahr später oder so bin ich dann bei Jivamukti angekommen über eine Empfehlung von einem Freund. Das hat mich dann auch, also als ich das erste Mal bei Jivamukti war, hat es mich eigentlich sofort so gecatcht und abgeholt und hat ganz viele Dinge von denen, die mich, wie soll ich das sagen, die mich berühren und die mich auch, die man so ein Feuer in mir entfachen, das hat es so in einem Ding vereint. Und schön, ich weiß, dass es ganz vielen halt auch so geht.
Ja.
Genau, und das lief parallel. Also das habe ich immer parallel gemacht. Dadurch, dass ich so viel gearbeitet habe in der Zeit bei Unique, hatte ich aber nicht so viel Zeit, wie ich gerne gehabt hätte dafür. Mhm. Und das hat mich gestört. Also da habe ich auch mit meinem Chef öfter mal angeeckt. Und weil es mich so gestört hat, weil ich so irgendwann einfach so müde war und so fertig, habe ich irgendwann gemerkt, okay, ich will eigentlich gar nicht so arbeiten, weil ich arbeite gerade auch nur in die Tasche von Leuten, die das dann halt verkaufen und ne, ist ihr gutes Recht, das ist ja das Businessmodell.
Ja.
Aber es ist nicht für mich. Also
es kam irgendwie so ein Moment, wo du gemerkt hast, okay, es ist irgendwie, will ich eigentlich meine Zeit noch woanders irgendwie rein investieren?
Ja.
Und hier ist der Outcome irgendwie.
Genau, ich habe zum Glück immer Leute gehabt, die mich super gut unterstützt haben und beraten haben.
Ja.
Also ein Freund von mir, der das ist ein bisschen wie so ein zweiter Vater, könnte man sagen, den ich aus Hamburg auch kenne und der hat mich die ganze Zeit einfach begleitet und beraten und der sagte halt auch damals so, hey, ne, deine 20er sind so die Zeit, in der du wirklich die meiste Energie hast und wenn du jetzt alle nur da reinsteckst, später hast du nicht mehr so viel Energie, also überleg dir, wo du die Energie reinsteckst jetzt. Und er hatte total recht.
Ja.
Ich habe das damals nicht verstanden, aber jetzt verstehe ich es sehr gut.
Du meinst, weil die 20er überschritten sind.
Ja, also ich hab viel Energie, aber das ist trotzdem noch ein Unterschied.
Ja.
Und dann kamen so die ersten Gedanken bei mir mit dem, ich will was anderes machen. Es war noch gar nicht konkret. Auch nicht, ich will Yogalehrer werden. Ne? Das war gar kein Gedanke irgendwie. Sondern erstmal kam nur, ich will nicht mehr jeden Tag so lange am Schreibtisch sitzen. Und ich will auch nicht mehr jeden Tag dort sein müssen, wo mir jemand sagt, dass ich sein muss.
Mhm. Also erstmal war dir so klar, was du nicht mehr willst.
Ja, das sind so Pain Points gewesen.
Ja. Ja.
Und ich will mehr Geld verdienen. Das war auch natürlich ein Pain Point.
Ja.
Und dann habe ich angefangen zu gucken. Ich habe natürlich irgendwie nach anderen Jobs geguckt. Und gleichzeitig kam dann auch immer mehr der Gedanke, okay, ich will eine Yogalehrerausbildung machen. Nachdem ich so einen tollen Workshop gemacht hatte und Victor, einer meiner Lehrer, damals irgendwie auch gesagt hat, hey, denk doch mal darüber nach. Und dann kam so der Gedanke, aber ich wusste auch, okay, das wäre, ne, ich würde dann eine Ausbildung machen und das heißt noch nicht, dass ich dann unterrichte, sondern das heißt erstmal, dass ich das irgendwie für mich mache und gucke, was dabei rauskommt. Aber ich wusste schon, dass ich auf jeden Fall unterrichten will. Nur ich wusste nicht, dass wie wichtig es dann werden würde oder ob ich das überhaupt kann.
Ja.
Also ich dachte schon, dass ich das irgendwie kann, aber ich wusste auch nicht, wie sehr ich darin aufgehen würde, sondern es war immer so, ich teste das einfach mal.
Ja, okay.
Ich probiere es aus. Ich habe, glaube ich, also einer meiner Stärken oder meiner Vorteile ist, dass ich immer schon so gesagt habe, ich probiere es halt aus und wenn es nicht klappt, dann habe ich es halt ausprobiert. So.
Und dann geht der Weg irgendwie noch anders, aber dann weiß man schon mal, ob es das ist oder nicht. Ne?
Ich glaube, halt zurückgehen kann man fast immer. Also und meistens, wenn man was macht und es klappt nicht, dann will man trotzdem nicht zurück.
Ja.
Sondern dann will man irgendwas anderes machen.
Ja, ja.
Deswegen habe ich immer Veränderungen sehr, sehr gesucht, sehr stark gesucht und sehr eingeladen. Bin dann nach Upstate New York gegangen für das Yoga-Teacher-Training 2015.
Hast quasi deinen Startup-Job gekündigt?
Da noch nicht. Ich habe meinem Chef damals gesagt, ich möchte das Training machen. Das waren 5 Wochen am Stück.
Ja.
Und er hat erst gesagt, so lange kriegst du aber nicht frei.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, dann mache ich halt unbezahlten Urlaub. Und dann hat er gesagt, auch nicht, weil irgendwie Finanzierungsrunde anstand, bla bla bla. Und dann habe ich gesagt, okay, dann kündige ich. Und dann hat er gesagt, okay, wenn du es so ernst meinst, dann kriegst du die Zeit. Und, ja, manchmal muss man einfach hart verhandeln.
Aber du hast ja halt auch einfach, man merkt einfach in dem Moment, hatte das einfach mehr Priorität irgendwie. Das war so das, wo es sich hingezogen hat.
Ja, aber ich dachte auch ganz ehrlich, dieser Job, es gab so viele Jobs in Startups, aber ich dachte so, okay, dann gehe ich halt weg und suche mir den nächsten Job im Startup.
Ja, also, okay. Ja.
Ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass ich dann besonders viel verliere.
Ja.
Und die haben mich jetzt auch nicht so gut bezahlt, dass ich dachte so, wow, das ist jetzt die Gelegenheit.
Die Chance irgendwie, wenn man festhat. Ja.
Und deswegen habe ich das dann gesagt. Aber er hat ja dann gesagt, okay, du darfst das machen. Mhm. Bedingung war, dass ich dann bis Ende des Jahres bleibe vom nächsten Jahr. Also mein Teacher-Training war im Mai und ich durfte dann bis Ende des Jahres noch dort bleiben.
Ja.
Ich wusste aber natürlich schon im Mai, dass ich nicht mehr bleiben will. Deswegen, das hatte so einen Stein ins Rollen gebracht. Aber nichtsdestotrotz, ich habe das dann durchgezogen, ich habe es zu Ende gemacht. Und das war mir auch irgendwie wichtig, das abzuschließen, weil ich finde es immer ganz gut, wenn man sagt, ich mache was, dass man das dann auch einhält.
Ja.
Und nicht, sobald die erste Unbequemlichkeit kommt, es einfach abbricht. Und ich hatte auch gute Gründe, weil so konnte ich dann direkt irgendwie in ALG 1 gehen danach und Gründerzuschuss beantragen, was schon eine große Hilfe war.
Also du bist dann nach dem Startup in die Selbstständigkeit gegangen, hattest die Yoga-Lehre noch nicht beendet. Warst
doch, doch, die hatte ich ja im Mai beendet und dann habe ich auch danach so auf kleiner Flamme angefangen zu unterrichten. Aber dadurch, dass ich noch den Job hatte, hatte ich eigentlich keine Zeit zu unterrichten.
Ja.
Also ich habe das immer so gemacht, wenn ich es einrichten konnte. Ich glaube, ich hatte eine feste Klasse um 20 Uhr in der Woche. Und dann noch eine am Wochenende am Anfang und dann hier und da mal vertreten. Und ich wollte aber auch gerne mehr.
Und die Selbstständigkeit hattest du dann in welchem Bereich gegründet?
Gut, ich wusste dann, okay, ich will als Freelancerin weiterarbeiten, wenn ich aus dem Job rausgehe. Ne, weil vom Yoga-Unterrichten kann man nicht leben. Also allen Zuhörerinnen kann ich jetzt schon sagen, wenn ihr überlegt, eine Yoga-Lehrerausbildung zu machen, ihr könnt nicht davon leben. FYI.
Okay, so deutlich. Also das ist.
Also ihr könnt davon leben nach ein paar Jahren, wenn ihr euch was aufgebaut habt, ja. Aber am Anfang nicht. Also von Yoga-Stunden unterrichten kann man nicht leben, weil ich meine, in Berlin, ich verdiene damit ganz gut inzwischen, aber so die meisten Leute, besonders Anfänger, die kriegen dann irgendwie 40 Euro die Stunde und das ist ja auf Rechnung. Das heißt, wie viel hast du dann netto? 25?
Es dauert einfach, es ist eine große Auswahl wahrscheinlich, ne?
Ja. Ich hatte ja das Glück, ich habe früh angefangen. Das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema. Der Markt hat sich super verändert in dem Bereich. Aber ich habe dann angefangen mit der Selbstständigkeit, eben als Yoga-Lehrerin und auch als Freelancerin, also als Beraterin für Online-Marketing, für Performance-Marketing, um genau zu sein. Und das mache ich immer noch.
Und das hat dir auch immer so die Ebene, die Möglichkeit gegeben, auch in dem Yoga-Bereich weiter zu wachsen, dich weiterzubilden und auch das Angebot.
Ja, genau. Also ich wollte nie Yoga unterrichten aus einer finanziellen Not heraus, weil ich finde, das gibt einem so einen Druck auf die Klassen, den ich nicht mag. Und deswegen wollte ich immer was anderes haben, was mein Grundeinkommen abdeckt und meine Grundbedürfnisse abdeckt und dass das Yoga halt on top ist. Jetzt nach 11 Jahren ist der Yoga-Anteil schon größer geworden und auch etwas, womit ich durchaus rechnen kann. Aber trotzdem würde ich das andere nicht ganz weglassen wollen. Weil
ich finde das spannend auch, was du sagst, ne? Weil wenn man auf einmal diesen Druck hat und das auf einer Sache ist, die man irgendwie auch so gerne macht oder gerne weitergeben will, dann verändert sich das irgendwie. Irgendwas verändert sich da dann.
Also ich finde auch, dass man das irgendwie innerlich, also ich bilde mir auch immer ein, dass Leute das spüren, aber ich spüre es vor allem, wenn ich das mache aus einem Druck heraus, dann bin ich irgendwie anders und ich mag das nicht, wie ich dann bin. Sondern ich möchte das machen aus einer Freiheit heraus. Zum Beispiel auch die Freiheit zu sagen, ne, wenn mir einer irgendwie was anbietet und ich darauf keine Lust habe, dass ich dann sage nein.
Ja.
Aber wenn ich mir das nicht leisten kann, weil ich wirklich jeden Euro haben muss und jeden Euro verdienen muss, dann muss ich das nehmen und dann muss ich auch zu Sachen ja sagen, die ich normalerweise vielleicht gar nicht machen wollen würde. Also ein Beispiel wäre im Fitnessstudio viel unterrichten oder so.
Ja.
Ich habe das am Anfang mal gemacht, um das zu testen. Ich würde es auch allen Anfängern empfehlen. Aber es ist halt so, sagen wir den, so einmal die Woche oder so ist es ganz nice, um irgendwie neue Leute abzugreifen. Nur wenn man tatsächlich Yoga unterrichten will, dann ist es halt das Fitnessstudio meistens nicht so der ideale Ort dafür oder nicht das perfekte Umfeld dafür, weil doch sehr viele unterschiedliche Dinge gleichzeitig passieren und das ist schöner in einem reinen Yoga-Studio.
Du hattest ja gemerkt, hey, ich möchte jetzt unterrichten, warst dann ja auch schon dabei zu unterrichten. Und hast gesagt, okay, die Freelancer-Tätigkeit deckt mein Grundeinkommen. Hat die dir aber auch Freude und Spaß bereitet oder war das manchmal einfach nur Mittel zum Zweck? Oder wie hast du so diese beiden Rollen zufriedenstellend für dich gefüllt und wie hast du das so kanalisiert, sag ich mal?
Also es gab beide Situationen. Manchmal war es bestimmt Mittel zum Zweck, weil ich das dann einfach gebraucht habe oder weil ich vielleicht einen Vertrag abgeschlossen habe und das machen musste in den Zeitraum. Und tatsächlich im Moment macht es mir vor allem Spaß. Also vor allem auch mir ist lieber, wenn ich über längere Zeit mit Kunden zusammenarbeite, sagen wir 1-2 Jahre und das dann halt, dass man sich dann auf so Routinen auch einigt und mein Aufgabenbereich ganz fest abgesteckt ist. Und oft ist es so, dass ich zum Beispiel in ein Unternehmen reingehe, wo das Performance-Marketing vielleicht noch nicht aufgesetzt ist oder es noch keine Prozesse dafür gibt oder das Team das noch nicht so kennt. Und dann komme ich und bilde die Leute so ein bisschen mit aus dafür. Und bringe das denen bei oder bringe denen Prozesse bei und dann machen wir das zusammen und dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich halt rausgehe und die das alleine weitermachen. Ja. Oder wo sie jemanden Vollzeit dafür brauchen, was ja. ich nicht abdecken kann.
Ja.
Ich finde es ganz schön. Ich finde es ein ganz schöner Prozess. Ich habe die Freiheit, das so zu gestalten, wie ich das mag. Und zum Glück haben mir jetzt auch immer Leute vertraut, also meine Kunden vertraut, dass ich weiß, wovon ich rede, dass ich das gut mache. Und ich habe zum Glück auch die Ergebnisse geliefert dafür.
Ja.
Und ich sag, also meistens, wenn die Kunden die Ergebnisse bekommen, die sie wollen, dann darf man eigentlich alles machen.
Ja.
Das ist ja eigentlich nur, wenn die nicht zufrieden sind mit den Ergebnissen, dass sie anfangen, so ein bisschen zu meckern und zu gucken, ja. Und das ist aber auch wichtig, sondern dann muss man halt die Strategie irgendwie ändern.
Ja, okay. Und das war aber eigentlich bei dir nicht der Fall.
Es gab natürlich schon Schwierigkeiten und Probleme, aber ich versuche immer sehr proaktiv zu kommunizieren und auch sehr, einfach sehr offen zu sein damit, wie Sachen sind. Also
ja.
Ich habe auch mal in der Vergangenheit kurz für eine Agentur gearbeitet, so eine Freelancer-Agentur, hatte damit nicht so eine besonders gute Erfahrung. Und das war, da wurde ich dann irgendwie einfach irgendwelchen Kunden zugeteilt.
Ja.
Auch so gar nicht abgestimmt mit meinen Fähigkeiten oder meinen Skills, sondern einfach nur irgendwas und wegen hier, mach jetzt das für
so
den.
So reingeworfen, ja. Die wollten das Matching einfach schnell haben
genau.
Und dann, dass sie den Kunden zufriedenstellen und dann, ja.
Und dann, ich weiß noch, da war irgendein Kunde aus Amerika mit irgendwelchen Lippenstiften, die gemacht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen. Und der hat halt irgendwie gedacht, dass er einfach, wenn er irgendwie im Monat seine 1000 Euro oder was ausgibt, dass das dann alles von alleine läuft und er eben halt überhaupt keinen Input mehr geben muss. Und hat mir dann so, also wirklich so unfreundliche E-Mails geschrieben. Und wenn ich Fragen gestellt habe, dann war es immer so, ich bezahle doch dafür. Und
ja, okay.
Also solche Erfahrungen hatte ich auch
ja.
schon.
Ja.
Und wo ich dann habe ich aber auch dem Typ gesagt, so du, it's not gonna work. Sorry, da bin ich raus. Ja, aber es ist eine sehr gute Frage. Also ich habe das immer, mir macht das meistens Spaß. Im Moment macht es mir meistens Spaß, auch weil ich finde es schön, dass ich diese beiden Sachen habe, weil es sich halt gegenseitig so ein bisschen die Waage halten kann. Und
ja.
ich habe eine Sache, in der ich wirklich meine Leidenschaft komplett auslebe und mein Herz dafür brennt. Aber natürlich ist meine Zeit in dem anderen Job besser bezahlt. Meine Gedanken, ne? Und meine Arbeit.
Ja.
Insofern, das gleicht sich dann so ein bisschen aus.
War es für dich schwierig, diese Struktur zu finden überhaupt in den beiden Rollen? Also wirklich auch in der Woche zu finden?
Ja.
In beiden Bereichen musst du ja trotzdem proaktiv den Kunden auch suchen, finden.
Also Akquise hatte ich bisher oft Glück, dass mich Leute weiterempfohlen haben.
Okay.
Oder auch tatsächlich auf LinkedIn.
Ja.
Also LinkedIn ist schon auch eine ganz gute Plattform für sowas.
Ja.
Und dann irgendwie über Netzwerk. Ich habe mich auch hier und da schon auf Sachen beworben. Oder wenn jemand was postet, dann, ne, dass man halt drunter schreibt, hey, ich könnte das machen. Ich glaube, man muss einfach so ein Gespür dafür entwickeln, wann, oder nee, eine Routine ist vielleicht das bessere Wort, eine Routine dafür, sich schon auf dem Laufenden zu halten, wie so der Markt aussieht, in was auch immer wenn du Freelancer bist, dein Freelance-Job ist und sich auch ständig weiterbilden und neu entwickeln. Also gerade jetzt irgendwie mit AI, das wird halt alles verändern. Und ich würde gern, also ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als in einem Jahr dazustehen und nichts mehr zu verstehen von dem, was passiert.
Ja.
Sondern ich möchte halt verstehen, was passiert.
Und da muss man aktiv bleiben, ne? An Ball irgendwie, dass man...
Ja, das muss man suchen. Da kommt keiner und holt einen ab, sondern man muss das suchen. Da weise ich auch immer alle darauf hin. Und neulich hat eine Freundin von mir gesagt, so ja, ihr macht das Thema so ein bisschen Angst mit AI. Und sie glaubt halt auch, was ist, wenn irgendwie ihr Job dann ersetzt wird? Ich so, das kann gut sein, aber dann musst du halt einen anderen Job machen und dann musst du dich weiterentwickeln. Also
ja, es kommen halt so viele neue auch dazu.
Ja,
ne?
Genau, also, es kommen viele neue Jobs. Ich halte auch nichts davon, an einem Job festzuhalten, nur weil du jetzt heute... keine Ahnung, Buchhalterin bist, heißt es nicht, dass du in 5 Jahren noch Buchhalterin sein musst, sondern du kannst vielleicht danach was viel Besseres machen. Also ich verbinde meine Identität nicht mit meinem Job. Es kann auch sein, dass ich in einem Jahr nicht mehr Yoga unterrichte. I don't know.
Ja.
Also es ist unwahrscheinlich, aber es könnte sein.
Ja.
Sondern ich bin sehr offen. Also ich erlaube mir selbst, aber was war die Frage nochmal vorher?
Wie du dich auch strukturiert hast.
Ah ja, die Alltagsstruktur, ja.
Weil du warst ja in zwei Bereichen, die komplett
genau.
unterschiedlich waren, tätig.
Also ich finde, das ist eine sehr gute Frage. Und ich glaube, das ist bei vielen auch ein bisschen ein Pain Point und eine Schwierigkeit. Dadurch, dass ne, so Sachen wie Yoga oder auch Pilates oder Fitness, das ist ja auch gerade alles so angesagt, dass alle Leute Trainer werden, dass das meistens abends stattfindet und morgens oder in der Mittagspause. Wenn man sich dazu entscheidet, das zu machen, dann muss man natürlich mit einplanen, okay, das ist Arbeitszeit. So, dann, ich habe ganz lange den Fehler gemacht, dass ich keine Pausen gemacht habe, dass ich sage dann, ich habe dann wie morgens praktiziert, dann habe ich sofort meinen Freelance-Job gemacht und weil ich um 17 Uhr schon wieder weg musste, habe ich natürlich keine Pause gemacht, sondern bin dann sofort zum Studio und war ich um 20 Uhr fertig und dann war ich halt abends hungrig und müde und total überfordert und unglücklich. Also das ist kein guter Weg.
Ja.
Bis ich dann so mehr und mehr mir meine Routinen geschafft habe. Also was mir total wichtig ist, dadurch, dass ich halt wirklich jeden Tag bis 20 Uhr in der Regel arbeite, ist eine Mittagspause zu haben.
Ja.
Und meine eigene Bewegung findet in der Regel morgens statt. So, und das ist, und meine eigene Praxis und meine eigene Bewegung ist non-negotiable. Also das ist Prio 1.
Okay.
Und alles andere kommt danach.
Ja. Ja,
natürlich kommt es mal vor, dass wenn jetzt ein wichtiger Termin ist oder eine Aufnahme wie heute, dass ich dann meinen Zeitplan ein bisschen anpasse.
Ja.
Wobei ich das heute jetzt nicht viel
Dank
machen musste.
Vielen Dank dafür an dieser Stelle.
Wobei heute habe ich nicht viel angepasst, ehrlich gesagt. Das kommt vor, aber trotzdem ist das für mich so mit das Allerwichtigste, dass ich mein Wellbeing, meine Gesundheit, dass ich darauf achte und dass das an erste Stelle kommt und ich nicht mehr mich zu Tode arbeite, nur um irgendwie irgendeinem Kunden eine Kampagne freizuschalten heute anstatt morgen. Also nee, so wichtig ist eigentlich gar nichts.
Aber das hat auch einen Moment gedauert, bis du das selber gelernt hast?
Ja, auf jeden Fall. Auch bis ich Dinge, also bis ich auch Erwartungen managen konnte und Dinge so kommunizieren und ne, Timelines festlegen. Mit der Zeit und mit mehr Erfahrung weiß man natürlich auch besser, was man in welcher Zeit schafft.
Ja.
Und dann kann man das besser planen. Aber am Anfang weiß man halt nicht, wie lange die Dinge dauern und dann sagt man, ja klar, kann ich das morgen abliefern und und dann sitzt du da die ganze Nacht. Und Energiemanagen ist einfach super wichtig. Ich meine, Yoga unterrichten gibt einem schon ganz gute Tools, seine Energie zu managen, also auf sich zu achten, auf sich zu hören. Und das kann ich auf jeden Fall allen nur mitgeben. Ich finde es eh schön, dass jetzt viele Gesundheitsthemen und Wellness-Themen und Fitness-Themen sind ja sehr beliebt überall.
Und, ja,
ne?
Ja.
Ich glaube, das ist eine sehr gute Entwicklung. Und ich glaube, das wird auch noch mehr werden, dadurch, dass halt ne, mit AI immer mehr Dinge automatisiert werden und so. Also wir werden so ein bisschen mehr Zeit haben in Zukunft. Und das ist aber auch wichtig, dass wir gesund sind.
Darauf mehr auch so zu achten, auf sich zu achten. Ne? Ja.
Deswegen sind diese Berufe auch, also die Trainer und sowas, total wichtig und total gut, weil alles, was in Person ist, wird, glaube ich, noch wichtiger werden.
Ja.
Aber es wird sich auch verändern.
Ja, das glaube ich auch. Aber diese Sachen, die man in Präsenz machen kann, die werden nochmal einen viel, viel mehr Wert gewinnen.
Genau, die werden also halt einen höheren Wert haben, weil so viel, was man tut, wird halt Screens und digital sein und automatisiert und du musst keinen Menschenkontakt haben, dass dann der Menschenkontakt, den du hast, wahnsinnig wertvoll wird.
Das glaube ich auch zu 100%. Würdest du grundsätzlich Menschen empfehlen, auch mehrere berufliche Identitäten auszuleben oder sagst du, ja, Obacht, also da gibt es so ein paar Sachen, die man echt bedenken muss, beachten muss, ist vielleicht auch gut, wenn man das nur in der Freizeit macht und das andere nur im Beruflichen. Was sind so deine?
Ich glaube, es spricht nichts dagegen, mit irgendwas Geld zu verdienen, wenn man Lust darauf hat.
Mhm.
Also warum nicht? Ich glaube, man sollte sich nicht zu schnell davon abhängig machen. Also nochmal dieses, kündige nicht leicht deinen Job, nur weil du Lust hast, DJ zu werden oder Yogalehrerin oder sowas.
Ja,
weil
so die Yogalehrerin-Ausbildung jetzt hast.
Ja,
so,
außer du hast halt irgendwie genug Geld, um dich dann zu ernähren davon.
Ja.
Aber wer das nicht hat und die Mehrheit der Menschen hat es nicht, da muss man dann eben aufpassen.
Ja.
Aber grundsätzlich glaube ich auch, also ich habe darüber nochmal nachgedacht, so wem würde ich empfehlen, ich würde glaube ich allen empfehlen, sich vielfältig aufzustellen. Und einfach verschiedene Sachen auch auszuprobieren, sich selber nicht zu limitieren, ist immer eine gute Idee.
Ja.
Ne? Und wenn man sich selbst limitiert oder sich selbst sagt, ich darf das nicht, weil, warum auch immer, weil irgendwer könnte dann was Komisches von mir denken oder I don't know.
Ja, ich erlebe halt oft, dass so eine gewisse Zerrissenheit dann entsteht bei den Menschen und sie sagen, ja okay, aber ich bin eigentlich Mechatroniker und will jetzt meine Töpferkunst eigentlich auch bei Etsy verkaufen. Und wenn sie dann gefragt werden oder so, dann trauen sie sich das irgendwie gar nicht so zu sagen oder überhaupt das so. Diese Zeit, irgendwie ist das so, ja, was denken denn dann die anderen von mir? Und das passt auch irgendwie nicht zusammen und keine Ahnung, dann werde ich doch gar nicht mehr ernst genommen, weder am einen noch am anderen. Und das finde ich so schade.
Das ist auch schade. Das erlebe ich auch ein bisschen. Also wenn ich jetzt Leute in einem professionellen Kontext kennenlerne für meinen Marketingjob oder für meine Unternehmensberatertätigkeiten und das mit dem Yoga kommt, ich sage das nicht immer sofort, weil ich schon auch das Gefühl habe und ich bisschen mehr auch bei Männern, dass die einen dann so ein bisschen weniger ernst nehmen. So, ach wie süß. So nach dem Motto. Ach wie süß, dann macht sie noch so ein bisschen Yoga nebenher. Und dann kommen halt so die Fragen von wegen, ja und okay, also kannst du dann auch so, irgendwie bist du dann sehr flexibel oder irgend so ein Quatsch halt.
Das ist natürlich so komplett.
Das hat dann so komischen Beigeschmack.
Ja, ja, komplett.
Und deswegen, also passe ich im professionellen Kontext immer schon ein bisschen auf, wann ich was erzähle. Und gleichzeitig aber im Yoga-Umfeld sage ich eigentlich immer, dass ich auch noch was anderes mache. Weil ich da lustigerweise das Gefühl habe, dass mich Leute sogar noch ein bisschen ernster nehmen, wenn sie wissen, dass ich noch was anderes mache. Oder mich fragen oft so Yoga-Lehrerinnen und LehrerInnen, die vielleicht schon eine Zeit lang unterrichten und überlegen, ne, wie sie sich halt aufstellen beruflich. Die fragen mich dann so, ja, ist das eigentlich das Einzige, was du machst?
Ja, okay. Das ist natürlich dann hilfreich auch.
Das ist ein sehr vielfältiges Thema. Ich hatte ja das Glück, als ich meinen Job damals gekündigt habe, den festen, dass ich eben noch nicht diese ganzen Verantwortlichkeiten hatte. Ne? Ich habe sie auch immer noch ehrlich gesagt nicht. Aber ich bin da jetzt schon ein bisschen anders, also zumindest gedanklich anders aufgestellt. Und wenn man so jung ist, dann kann man die Risiken auch eingehen.
Ja, dann hat man irgendwie weniger. Obwohl ich auch sagen muss, also auch wenn man älter ist, also man muss mal auch wirklich so Worst-Case-Szenarien manchmal durchgehen und gucken, okay, wie hoch ist eigentlich die Falltiefe hier?
Ja, und die ist ja in Deutschland sehr gering.
So ist es halt. Also wir haben ja Gott sei Dank die Möglichkeit auch, also Sachen auszuprobieren und zu gucken. Und häufig geht es dann direkt in den nächsten Job, wenn was irgendwie nicht geklappt hat. Oder?
Genau. Ne?
Und es wird eigentlich gar nicht negativ gesehen, wenn man vielleicht mal versucht hat, seine Selbstständigkeit aufzubauen.
Es wird auch, ich meine, ich bin ja in den USA geboren. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe.
Nee.
Aber ich habe da nicht lange gelebt. Nur in den USA ist natürlich die Kultur des Scheiterns viel, viel größer oder viel sehr anders als in Deutschland. Also in Deutschland scheitern Leute nicht so gerne, sondern die wollen immer gerne, dass alles nach Plan läuft und alles klappt und sichern sich 10-mal ab. Und in den USA ist das was ganz anderes. Da
ist es so irgendwie so try next one so gefühlt, ne?
Ja, genau. So probier halt was aus und wenn es nicht klappt, dann machst du halt das nächste.
Ja,
und
genau.
Ich habe da zwar nie lange gelebt, aber so ein bisschen glaube ich schon auch an dieses Modell. Probier einfach aus und wenn es nicht klappt, dann machst du halt das nächste.
Ja.
Weil nichts davon wird wirklich was ändern daran, wer man ist oder, also ob ich jetzt heute den und den Kunden habe oder die und die Yoga-Klassen unterrichte, das sind alles nur Dinge, die ich tue. Und ich glaube, da hilft mir die Yoga-Praxis schon auch, so ein bisschen Ruhe zu bewahren und einen klaren Kopf.
Ja.
Das sind alles Dinge, die eben nur außen sind.
Ja, und nicht so im Innen, richtig. Dana, leider hat uns die Zeit schon wieder so ein bisschen überholt. Aber
geht schnell.
Ja, zuletzt noch ein Satz, der dich geprägt hat.
Ein Satz, der mich geprägt hat. Mich haben viele Sätze geprägt.
Gibt es vielleicht eine irgendwie, die immer so im Hinterkopf irgendwie geblieben ist oder die dich so in deinem Leben begleitet hat?
Vielleicht eine Sache, die meine Mutter zu mir immer gesagt hat, seit ich klein war. Und das war, du kannst alles machen, was du dir in den Kopf setzt. Und auch wenn sie das bestimmt krass genervt hat, aber ich habe es tatsächlich gemacht. Es war so ein bisschen, ja, selber schuld.
Ja.
Genau.
Okay, und so hast du es dann auch immer mitgenommen und eigentlich auch immer so gemacht, ne?
Ja, ich hatte das Glück, dass meine Mutter mich immer sehr, sehr empowert hat und sehr, also sie war auch selber einfach eine Frau, die super ihr Leben in die eigene Hand genommen hat und ne, meine Mutter kommt aus Mexiko und auch ihr Land früh verlassen hat und irgendwie eine wahnsinnig spannende Geschichte hat.
Meine Mama kommt aus Argentinien.
Ah, wirklich? Schön.
Ja.
Ja, und die immer gesagt hat so, mach, also wenn du was machen willst, dann mach es, dann geh in die Richtung und brauchst keine Angst haben, du wirst gehalten. Und das ist natürlich ein großer Luxus und Privileg, wenn man sich so gehalten fühlt.
Ja, Dana, vielen, vielen Dank für deine...
Ich danke dir.
Für dieses offene Gespräch und deine ganzen Learnings, die du irgendwie so uns auch mitgegeben hast heute.
Danke.
Also,
danke für die Möglichkeit und deinen tollen Podcast.
Viel, viel Erfolg für die Zukunft. Vielen, vielen Dank.
Danke, Julia. Und bis bald.
Bis dann. Tschüss.
Das war der Career Club Podcast, der zeigt, wie vielfältig berufliche Wege sein können. Vielleicht hast du heute etwas gehört, das dich inspiriert, nachdenklich gemacht oder bestärkt hat in dem, was du tust oder tun möchtest. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie weiterempfiehlst, teilst oder den Podcast abonnierst. Und wenn du mehr über meine Arbeit als Beraterin erfahren möchtest, weil du selbst gerade in einer beruflichen Veränderung steckst oder einfach neugierig bist, findest du alle Infos auf career-club.de oder bei Instagram unter hellocareerclub. Danke, dass du zugehört hast. Bis zur nächsten Folge im Career Club Podcast.